Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
In ein paar Tagen, am 23. Mai, feiert ein Mann seinen 80. Geburtstag, den wir alle aus dem Fernsehen kennen. Er sagt von sich: Ich habe mir im Fernsehen nie gefallen. Ich habe eine penetrante Stimme und ich habe ein penetrantes Gesicht. Er hat just zu diesem Anlass, die 80 eben fast geschafft, ein neues Buch geschrieben, Nie wieder 80. Da er Kabarettist ist, können wir über die tiefere Bedeutung dieses Titels reden. Freundlicherweise hat er uns das ja alles aufgeschrieben. Herzlich willkommen, Dieter Hildebrandt.
Danke für das herzlich Willkommen.
Dieter, wir kennen uns, seit Sie 1979 Ihre Sendung Notizen aus der Provinz vom ZDF beendet bekamen.
Richtig.
Und dann beim SFB landeten. Da war ich damals Redakteur in der Pressestelle und für den Scheibenwischer zuständig. Reden wir über das Buch. Die Zahl 80 schreckt Sie in keiner Weise?
Nein, man muss mit Freuden alt werden. Weil es hat sonst keinen Sinn, wenn man das nicht, wenn man keinen Spaß dran hat am Älterwerden, also vor allen Dingen am Vermeiden von Dingen, von denen man immer sagt, sie kämen, wenn man 80 wäre. Was dann aber, wenn man das, sagen wir mal, wenn man sich anstrengt, nicht kommt.
Das heißt, die Zeit zwischen 70 und 80 war anstrengend?
Richtig, die Vorbereitung auf das 80-Werden. Und da muss man sich anstrengen, da muss man ein bisschen trainieren, muss man ein bisschen fit bleiben. Man sagt immer, ja, neulich war eine Überschrift in der Kölner Zeitung, da habe ich ein Programm mit dem Roger Willemsen zusammen gemacht. Und so war ich wohl ganz gut in Stimmung und da hieß es dann, fit wie ein Turnschuh. Das ist allerdings eine Schlagzeile, da muss ich ein wenig knabbern, weil wenn der meine Turnschuhe sehen würde... Die sehen aus.
Wieso?
Wenn ich so aussehe wie meine Turnschuhe, dann kann ich gleich mich begraben lassen.
Sie glauben ja an Albert Einsteins Satz, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles eins. Warum ist es ein Wunder, dass Sie noch leben, wie Sie da in dem Buch schreiben?
Sie haben mich gerade erinnert daran, als ich nach Berlin kam, um eine andere Sendung zu beginnen mit dem damals von mir hochverehrten Intendanten Wolfgang Haus. Das war ja wunderbar und das hat mich ja nicht sehr viel Kraft und Anstrengung und nicht sehr viel Überlegung gekostet. Aber dann habe ich noch weitere drei Intendanten überstanden und ich habe es überstanden ohne innere Schäden. Das muss man mal muss ich vorstellen. Ich habe auch den Stolte überstanden und da muss man den Einstein-Satz einfach zitieren. Es ist ein Wunder, dass man so etwas übersteht.
Heinz Erhardt hat ja mal gesagt, das Leben ist wie eine Brille, man macht viel durch.
Ja, der wird jetzt sehr gefeiert für diese Pointe. Erstaunlich.
Sie mögen ihn nicht.
Naja, weil etwas durchmachen, das klingt so, als würde man jammern. Ja, also wenn ich etwas nicht mag, dann ist es jammern. Ich habe nicht so sehr viel durchgemacht. Durchgemacht habe ich mehrere Sachen, als ich jünger war. Später wurde das Leben eigentlich immer angenehmer, immer leichter. Damals war es auch ein anderes Berlin als ich 1943. Das ist jetzt 1943, muss man sich vorstellen, das dritte Mal, aber das erste Mal für längere Zeit her als Luftwaffenhelfer hergekommen. Da sah Berlin aus. Mein Gott, da hat man was durchgemacht.
Selbst als auf Sie geschossen wurde, dachten Sie nicht über den Tod nach, schreiben Sie in dem Buch. Hier steht, Sie fangen beim Nachdenken immer am falschen Ende an.
Warum? Ja, das ist richtig.
Ja, wieso am falschen?
Weil ich unordentlich denke. Ich bin mit meinem Freund und Kollegen Werner Schneider zusammengekommen und der hat festgestellt, wir unterscheiden uns. Und das habe ich auch festgestellt. Er denkt hintereinander und ich denke durcheinander. Und insofern kann es mir oft passieren, dass ich ein Pferd am falschen Ende aufzäume, vom Ende her etwas durchdenke, bis ich zum Anfang komme. Normalerweise muss man es ja von vorne bis hinten durchdenken.
Naja, es könnte ja auch eine optimistische Einstellung sein, ich denke da eben nicht ans Ende.
Ist es ja. Ich bin ja ein Optimist, ich bin ja ein hemmungsloser Optimist eigentlich.
Aber hier steht, Alter ist der kurze Übergang zum Tod und ich habe eine Beziehung zu ihm. Welche?
Dass ich mich nicht sonderlich fürchte vor ihm, denn ich weiß ja, Die Kirchen haben mir ja immer mitgeteilt, dass ich wieder leben werde. Und ich habe in dem Buch auch mitgeteilt, dass ich daran glaube. Ich gehöre zu den 4000 Menschen, haben Wissenschaftler festgestellt, es gibt 4000, und ich habe mich voller Stolz dazu gerechnet. Ich kann mich an ein früheres Leben erinnern, wie Habe Kerkeling. Ich weiß, dass ich früher schon mal gelebt habe. Ich war schon mal Goldschmied in Ephesus.
Aber nochmal schreiben Sie ja nun wiederum auch, wollen Sie auch nicht gekriegt werden. Jedenfalls nicht die ganzen 80 Jahre.
Weil nein, Sie also gekriegt
ja,
werden als
Ihre
Kind.
Gedanken
als
über
Kind.
Die Wiedergeburt naja,
weil das ist ja so, wenn man daran glaubt, dass man stirbt, und wenn man stirbt, sofort wieder in den Einsatz kommt, wo ich bitte natürlich, also wenn es so einen Schöpfer gibt, der das macht, bitte ich mal vorübergehend um eine Pause. Ich meine, ich könnte ja mal so mal ein paar hunderttausend Jahre warten, was sich auf dieser Erde tut, und dann vielleicht einen anderen Planeten wählen oder mir wünschen.
Ja, in dem Buch steht ja, mal so ausprobieren wäre okay, aber eben nicht die ganzen 80 nochmal.
Also ein Probejahr, aber nie wieder 80.
Ja, das geht aber nicht, ne?
Nee, wahrscheinlich geht das nicht. Viele Dinge gehen einfach nicht in diesem Leben.
Sie schreiben ja auch nicht, dass Sie die Jahre auf dem Puckel haben, sondern eher in den Beinen. Was haben Sie für einen Gang?
Nein, das ist das Aufstehen morgens. Und wenn man sich in einen weichen Sessel setzt, dann stehen Sie mal auf. Ich meine, Sie können gut aufstehen, wenn ich Sie so sehe, ja. Aber ich mit 80 Jahre alten Beinen, wobei jedes eine Bein 80 Jahre alt. Das ist nicht so, dass eins 40 ist und das andere 40. Das sind zwar alle Beine 80. Und dann mit diesem deutschen Totalschaden, mit diesem Rücken-Ding. Also man sagt zwar immer, der Deutsche sollte mehr aufrecht gehen, also aufrechten Gang üben. Das ist gar nicht so einfach, wenn jeder Zweite so einen Schaden hat hinten. Also ich habe sowas wie einen Vorfall gehabt.
Und welchen Gang hat Frau Merkel?
Ich behaupte es, einen uckermärkischen Furchengang. Das merkt man immer, wenn sie dann vorbeigeht an den Ehrenkompanien. Ich komme vom Lande und ich kann mir das erlauben, weil ich bin ein Fachmann. Ich weiß, wie jemand geht, der immer, also geistig seine Hände am Flug hat. Und sie hält die Hände immer so vor, sie schwingt nicht durch, wie die Soldaten beispielsweise.
Sie haben ja Ihre Gebrechen, Sie schreiben ja ganz offen darüber in dem Buch, jetzt auch schon uns klargelegt. Und Sie hätten das leichtsinnigerweise, wie Sie schreiben, offengelegt. Wieso leichtsinnigerweise?
Naja, weil die Leute das womöglich dann als ein Beklagen meiner Situation, das will ich gar nicht. Nein, ich will in fröhlichem Optimismus und mit grimmiger Lust an der Kritik will ich sagen, was alles schiefläuft in diesem Lande. Und das halte ich für Optimismus.
Aber Sie sind ja auch ein Kämpfer für, ganz offen, für die Warmduscher.
Ich bin ein Ablehner derer, die immer sagen, wer warm duscht, wäre ein Weichei. Erstens liebe ich weiche Eier. Und zweitens ist Warmduschen etwas, was ganz wichtig ist für den Kreislauf. Kaltduscher, da bin ich misstrauisch. Was wollen die? Warum hacken die das Eis auf und sprengen in eiskaltes Wasser im Januar bei 22 Grad? Sind die bescheuert oder halten die das für Heldenmut? Ich kann das nicht so sehen. Ich bin für Warmduscher.
Sie schreiben, mir fällt immer alles zu spät ein. Wieso?
Naja, weil man muss ja immer schlagfertig sein. In der Zeit, in der immer mehr Schlagfertigkeit erwartet wird. Aber schlagfertig, da muss man, also das heißt ja zum Schlagfertig sein. Sie müssen da mal Boxer fragen. Das sind Linksausleger oder Rechtsausleger. Das heißt, vorne boxen Sie mal so an und tippen Sie mal an. Und wenn dann eine freie Stelle ist, hauen Sie zu. Das nenne ich Schlagfertigkeit. Sofort irgendetwas zu sagen, so wie zum Beispiel diese Schlagfertigkeit in diesen Fernsehunterhaltungssendungen, wo dann also wirklich auch nur so eine halbe Pointe rausrutscht, aber schlagfertig und gleich sofort spontan. Spontan, es muss gut überlegt sein.
Ich lese, wenn ihr wüsstet, mit welchen kleinen Dingen ich auch zu tun habe und wie nah wir uns sein würden, wenn wir uns alle die Schwierigkeiten mit unserem Körper mitteilen würden, was für Krankheiten wir haben und so weiter, was für Süchte, da würde man schnell merken, Verehrung ist zu viel. Es läuft darauf hinaus, dass Dieter Hildebrand nicht verehrt werden will.
Nein, will ich nicht. Um Gottes Willen, angebetet womöglich noch. Mhm. Da ist man tot.
Das ist so wie Robert Gernhardt. Anbetend breche ich vor mir zusammen.
Ja, das ist eben wunderbar.
Aber vielleicht Anerkennung. Ich will auf was ganz Bestimmtes hinaus. Sie würden gern noch mal 40 sein wollen, um die Situation mit Ihrem Vater noch mal zu erleben. Ja. Das ist dann das Schlusskapitel in dem Buch.
Naja, das ist ganz schnell erzählt. Ich hatte vor meinem Vater immer einen hohen Respekt. Das begann schon damit, als ich in der Schule schlecht war, er mir seine Zeugnisse zeigte, was mich ein Leben lang deprimiert hat. Weil ich immer an diese Einser in diesem Zeugnis dachte und immer an meine Dreier und manchmal auch ein Vierer, sogar auch mal ein Fünfer. Ich hatte immer Respekt vor von dem Wissen meines Vaters. Er sprach Lateinisch, er sprach Griechisch, das alles. Das muss man einem Kind doch, ich meine, man kann ihm das doch nicht so für sein Leben, nicht? Kann ihm man nicht draufdrücken auf die Psyche. Und da habe ich immer ein wenig gebangt, was mein Vater wohl sagen wird zu meinen Entscheidungen. Die Entscheidungen habe ich selber getroffen. Aber was für Entscheidungen und mit welchem Erfolg, das wollte ich von meinem Vater hin und wieder wissen. Und dann haben wir mal eine Premiere gehabt und die war sehr erfolgreich. Und er muss es auch gelesen haben, dass sie sehr erfolgreich gewesen ist. Es waren sogenannte Standing Ovations, hat man damals noch nicht gesagt. Also wenn die Leute aufstehen, denke ich immer, sie gehen zur Garderobe, um ganz schnell ihren Mantel zu holen. Aber manchmal stehen sie auf, weil ihnen das so passt und gefällt. Und so war das. Und dann komme ich nach Hause in den Bayerischen Wald, sitzt mein Vater in der Ecke in seinem Wohnzimmer und ich sehe ihn versonnen sitzen. Und ich dachte, er hat was gewusst von diesem Erfolg und habe ihn gefragt, wie er denn das findet. Und, also zaghaft natürlich. Dann hat er ein wenig in den Wald geschaut und hat gar nichts gesagt. Und dann sagt er, weißt du, Dieter, ich wundere mich ja immer, aber das ist wohl diese Zeit, die ich nicht mehr verstehe. Ich wundere mich ja immer, dass du für den Unsinn, den du den Menschen erzählst, auch noch Geld bekommst.
Dafür sind Sie dem Publikum dankbar. Das ist natürlich auch ein schöner Schlussgag in dem Buch. Aber warum erzählen Sie uns die Geschichte wirklich?
Ja, weil sie wahr ist. Ich erzähle gern wahre Geschichten und ich finde sie ganz heiter. Warum wollen Sie die Geschichte, hat sie die gelangweilt oder was?
Nee, ich fand die gut.
Na, dann warum fragen Sie mich dann, warum ich sie geschrieben habe?
Ja, weil ich natürlich vielleicht vermute ich da auch irgendwie was Falsches, aber ist da so ein bisschen Psychologie dabei? Also dieses Anerkennung.
Dem Leser gegenüber?
Nein. Dieses anerkannt werden wollen, was der Vater eben nicht gemacht hat. Aber ich bin ja kein Psychoanalytiker.
Ja, wissen Sie, es ist leicht erklärt. Wenn jemand auf die Bühne geht, macht er schon seinen ersten Fehler, wenn er schüchtern wäre. Ja? Das ist also bedeutet, er hat ein vorlautes Wesen, er geht auf die Bühne und es traut sich dahin zu stellen, dass auf Bühnen stehen, ist nämlich gar nicht so einfach. Das müssen Sie mal in der Schauspielschule sehen. Die können alle nicht stehen, die müssen sich alle an Möbel anlehnen oder so. Stehen, einfach freihändig und freibeinig stehen. Wer da sich hinstellt und den Leuten etwas erzählen will, der möchte natürlich anerkannt werden. Er möchte natürlich wissen, dass die da unten das gut finden, was man da macht. Ich gehe nicht auf eine Bühne, nur um den Leuten mitzuteilen, dass diese Welt voller großer Löcher ist, in die man fallen kann.
Wie geht's den Töchtern?
Danke der Nachfrage. Ich weiß es noch nicht, aber vorgestern habe ich sie noch gesehen. Da habe ich eine Lesung gehabt von dem Buch. Da waren sie beide da und haben sich beide gefreut. Und da haben sie das gemacht, was mein Vater nicht gemacht hat. Sie haben das hoch anerkannt, was ich da gemacht habe.
Ich habe eine Geschichte in Erinnerung aus Was bleibt mir übrig? Was bleibt mir übrig?
Übrig ist auch nicht schlecht. Das klingt gut. Das klingt irgendwie literarisch.
Nein, was bleibt mir übrig?
Und ich bin ein arger Wüterich, was bleibt mir denn da übrig?
Da wird erzählt, wie Dieter Hildebrandt beim Abendessen mit seiner Tochter einen kleinen Machtkampf führt.
Ja. Ich habe als junger Vater natürlich die Verpflichtung gehabt, den gleichen Unsinn, den man mit mir angestellt hat, ohne zu überlegen, auch auf meine Kinder zu übertragen. Und ich habe einfach dieses Edukationsprinzip verfolgt, so sagt man heute. Also Erziehung ausgeübt. Und habe meiner Tochter gegenüber gesessen und die hatte die unselige Angewohnheit, wenn sie keine Lust hatte zu essen, dann ist sie aufgestanden, hat die Gabel hingeschmissen und ist abgehauen. Heute weiß ich, dass das an sich ganz richtig ist, aber ich dachte mir, ein bisschen Zucht muss schon am Tisch sein und habe das gemacht, was mein Vater mit mir gemacht hat. Ich habe gesagt, Ursula, Ulla, würdest du bitte, wenn du fertig bist, fragen, ob du aufstehen darfst? Also bitte sag, Papa, ich bin fertig, darf ich bitte aufstehen? Und dann guckte sie mich an. Also es war nicht direkt Hochachtung im Blick. Irgendwas war, was mich nervös machte. Ich glaube, es war Spott. Ich weiß, Kinder können wahnsinnig spöttisch schauen und hochmütig. Und dann sitzt sie ihr gegenüber und dann machte sie gar nichts. Sie machte gar nichts. Sie sagte nichts und sie machte auch nichts. Sie aß auch nichts. Sie guckte mich nur an. Sie guckte mich immer, 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 immer an. Und ich sagte noch einmal, Ulla, bitte würdest du sagen, ich bin fertig, darf ich bitte aufstehen? Nichts, sagte sie jetzt. Nein, nicht. Und meine Frau tippte mich an und mit den Augen gab sie mir zu verstehen, lass es doch. Es hat doch keinen Sinn, du selbst kannst dich doch sowieso nicht durchsetzen. Und dann, nach langer Zeit, habe ich dann gesagt, gut, ich habe aufgegeben, dann bitte, dann geh und steh auf. Sie schoss von ihrem Stuhl, raste aufs Klo, machte die Tür zu und nach kurzer Zeit rief sie aus dem Klo, Papa, ich bin fertig, darf ich bitte aufstehen?
Nervt der Alte manchmal die Jungen?
Selbstverständlich. Also Kinder mögen diese Erziehungsversuche überhaupt nicht. Ich mochte das auch nicht. Kinder mögen auch keine Kinder, das ist auch klar. Ne?
Und wie ist das? Was nervt den Alten an den Jungen?
Jegliche Art von Lärm nervt mich. Kinder schreien, wenn sie Babys sind, das hört sich ja an wie Vögel singen. Das ist ja kein Problem. Nur wenn sie ihre Musik anstellen, das nervt mich. Diese Musik, ich kann es nicht hören, das ist meistens ja ein automatisches Schlagzeug. Ich hasse automatische Schlagzeuge, die können das Tempo nicht verändern. Ich hasse alles, was nicht zu ändern ist.
Lassen Sie uns über das Fernsehen reden, vielleicht ist da ja noch was
ist
zu ändern.
Ist auch nicht zu ändern.
Gießen wir über das Fernsehen einen Kübel Böck aus. Sie schreiben von Florian Silbereisen und dem Singtank der Volksmusik im Mitteldeutschen Rundfunk, Stadthalle Chemnitz. Sie nennen das Singfunk. Da liegt auch die Zukunft des Fernsehens, steht da drin.
Wo liegt die Zukunft?
Steht da.
Habe ich hingeschrieben, ja. Ich sehe sie richtig liegen, die Zukunft, ja.
Ja, da bin ich dann aber auch wieder froh, dass ich 80 bin, steht da.
Richtig, wenn ich das noch alles nochmal machen müsste, stell mal vor.
Das Fernsehen ist nur noch Verkaufstechnik. Es ist unglaublich hart geworden, auch ein Satz von Ihnen, Dieter. Was meinen Sie damit?
Ein hartes Geschäft ist es geworden. Der Kampf um die Quote. Zum Beispiel, es gibt da so Chefredakteure oder Leute, die Fernsehprogramme herstellen. Die denken gar nicht mehr in Qualitätsmaßstäben, sondern sie denken nur noch darum, wie viel Einschaltquote hat zum Beispiel Florian Silbereisen, der nichts als Unfug verbreitet. Und übrigens ein wirklicher, also der ist wie Kübelböck. Das ist der Zustand der zunehmenden Verblödung durch das Fernsehen natürlich befördert. Also wenn ich das sehe, dann überkommt mich doch das Gefühl, dass das Fernsehen mit ganz harten Bandagen von dem Auftrag wegtreibt, den es mal bekommen hat.
Stichwort Verblödung. Ich würde dem, was Sie da sagen, aber man soll ja seinem Gesprächspartner nicht zustimmen, sondern das einfach nur zur Kenntnis nehmen. Aber Matthias Hawks, Zukunftsforscher, kennen Sie den?
Ja, natürlich.
Der hat ein neues Buch geschrieben, Anleitung zum Zukunftsoptimismus.
Ja.
Nächste Woche wird er hier mein Gast sein. Und darin gibt es ein Kapitel, das heißt, das Märchen von der medialen und sonstigen Verblödung der Menschheit. Ich zitiere, entgegen allen kulturpolitischen Alarmen nimmt die menschliche Intelligenz nicht ab, sondern zu. Dies galt sowohl für die Bildungsniveaus, die in fast allen Ländern der Erde unaufhörlich ansteigen, wie für die allgemeine Intelligenz.
Ich nehme das auch zur Kenntnis. Ich gebe keine Meinung dazu. Also er muss ein anderes Leben leben wahrscheinlich oder er sieht die Dinge anders. Das mag ja sein. Das ist seine Freude.
Aber vielleicht kommen wir nochmal auf den Vater zurück. Ist das nicht vielleicht doch eine Erscheinung, dass man, wenn man ein bisschen älter wird, meint, die Welt um einen herum verblödet?
Also ich will jetzt also nicht Herrn Horx jetzt ermuntern, zum Beispiel einen ganzen Tag lang mal Fernsehen zu gucken und herum zu switchen. Und er sollte sich mal diese vielen Sendungen, die immer mehr werden, von diesen Damen, die jetzt inzwischen schon topless dastehen, inzwischen werden sie ihr Höschen auch noch ausziehen, und dann irgendwelche Menschen dauernd auffordern, irgendwie auf etwas zu setzen, und dann gewinnen sie 100 Euro oder so, und dann stehen die 3 Stunden lang in 29 Sprachen. Also wenn mir das mal jemand erklären könnte, inwieweit sich das von dem Zustand der Verblödung abhebt, würde ich gerne erfahren.
Überhaupt die Medien. Johannes Rau hat mir mal eine Geschichte erzählt von einer jungen Kollegin, Fernsehen, die ihm nach der Rede zur Grundsteinlegung der Münchner Synagoge mit dem Mikrofon entgegenrannte und ihn fragte, was war denn, Herr Bundespräsident, das Wichtigste an Ihrer Rede? Er habe dann geantwortet, sagte er, Einleitung, Hauptteil, Schlusssatz. Und solcherlei Anekdoten gibt es ja eine ganze Reihe. Sie erzählen uns in dem Buch eine von Klaus Bölling.
Das ist etwas, was Herrn Horx vielleicht auch beschäftigen müsste. Es kam einmal eine sehr junge Journalistin zu Bölling. Sie rief ihn an und sagte, sie schreibt jetzt eine Arbeit über die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland. Und der gab ja ihr die Nummer von Willy Brandthaus. Dann Willy Brandthaus hat sie angerufen und hat gesagt, sie schreibt jetzt eine Arbeit über die Geschichte der Sozialdemokratie. Ich weiß nicht, vielleicht eine Doktorandin, das würde wahrscheinlich. Und sie hätte dafür gern ein persönliches Gespräch mit Herbert Wehner. Daraufhin sagte der Willy Brandthaus, das geht nicht, weil der spricht gerade mit Franz Josef Strauß. Daraufhin sagte die Journalistin, gut, dann rufe ich später nochmal an.
12.22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Dieter Hildebrandt, geboren am 23. Mai 1927 in Bunzlau, Niederschlesien. Wir reden über sein Buch Nie wieder 80, in dem er schreibt, was die Niederschlesier so gefürchtet macht, ist, dass sie die Gedichte, ihre Gedichte, immer bei sich haben. Ich nehme die geringste versteckte Aufforderung, meine schlesischen Gedichte vorzutragen, sofort wahr, steht hier in dem Buch.
Wollen Sie mich auffordern?
Ja. Vielleicht eins.
Also es ist nicht lang, es ist natürlich tief ernst und ich hoffe, dass Sie da nicht darüber lachen. Also da ist man beleidigt, wissen Sie, wenn Sie so tief ernste Sachen machen und dann, ich habe schon erlebt, dass dann Leute lachen. Also es ist ein Jahreszeitenzyklus, ist also nicht lang, 4 Gedichte. Es ist Schlesisch, in Schlesisch, Herbst, Wende und das Laub wird älter und du merkst, die Luft wird kälter. Und du fühlst, dass du bald stirbst, dann ist Herbst. Der Frühling ist aber optimistischer. Frühling, wenn die Hosen her springen und die Vögel lauter singen und du hast so das gewisse Feeling, dann ist Frühling. Der Sommer ist schon wieder melancholischer. Sommer, wenn die Felder und sie werden gelber und es riecht so abgeerntet und du merkst, dort bist du selber. Deine Zeit ist um, wird immer ummer. Das, mein Lieber, war der Sommer. Der Winter ist eine reine Information. Winter, wenn es sich warm ist und es schneit und du weißt nie ganz genau, was steckt dahinter, dann ist meistens Winter.
Wunderbar, ich darf jetzt nicht lachen. Das ist ja auch wirklich ernst.
Also ich meine, das ist ernst gewesen. Ich finde, ja, das finde hat mich ja, geehrt.
Ja, das hat ja aber auch was mit Altwerden zu tun. Der Herbst ist schon... Ja, fast bitter, würde ich sagen.
Der Herbst ist die Hochzeit für die Werbung der Versicherungen. Als ich 50 wurde, hat mir einer dann einen Brief geschickt und da drin von der Allianz und da waren 3 gelbe Blätter drin, sonst nichts. Das heißt, ich sollte meine Lebensversicherung abschließen. Die hatte ich schon mit 30 abgeschlossen.
Wie ist das mit Antek und Frantek und der Fahrkarte auf Breslau?
Ja, Antek und Frantek, das sind ja nun, Antek und Frantek sind Figuren aus der oberschlesischen Gegend. Also das sind fast valentineske Figuren, wenn man sich an die Münchner erinnert. Die sind sehr lakonisch. Der Antek und Franzek stehen vor einem Fahrkartenschalter. Und zwar irgendwo in Ratibor oder so. Und sie gehen hin und Antek sagt zu dem Fahrkartenverkäufer, das gibt es ja heute übrigens nicht, weil alle automatisch, fragt ihn, ich möchte bitte haben eine Fahrkarte auf Breslau. Daraufhin sagt der Kontrolleur, genervt, auf Breslau haben wir nicht, wir haben nur nach Breslau. Antik überlegt und sagt dann, gut, dann geben Sie mir eine Fahrkarte nach Breslau, laufen wir eben dem Stick zurück.
Doppelter Rückberger auf die Kinder und auf das deutsche Liedgut. In Was bleibt mir übrig? Im ersten Buch gibt es eine sehr nachdenkliche Stelle. Sie berichten, dass das erste Kind unterwegs war. Ein Moritz sollte es werden, war ihre Frau Irene überzeugt. Ja. Es sollte dann anders kommen. Da steht jedenfalls, es ist ein sehr schönes Gefühl, ein Kind zu bekommen, das ohne Schuldgefühle aufwachsen wird. Ich nehme mir fest vor, mit ihm, sobald es möglich ist, darüber zu sprechen. Ganz gewiss auch darüber, wie sehr mich der Gedanke nicht loslässt, ich hätte, ohne mich zu wundern, ein überzeugter NS-Bonze in den besetzten Ostgebieten werden können oder Referent für deutsches Liedgut in der schlesischen Gauleitung. Der Argwohn, dass Gesinnungen stark von den Geschichtsabläufen abhängig sein können, beschäftigt mich. Hat diese Beschäftigung angehalten?
Ja, selbstverständlich. Immer wenn es sich um Schuldfragen dreht und immer dann, wenn einer sehr, sehr Recht haben möchte und sehr moralisch ist und dann sagt, beispielsweise, mit dem können wir nicht mehr reden, der hat eine Verbindung zur Stasi gehabt, das ist ja dann weitergegangen, dann zucke ich ein bisschen zusammen und denke, so schnell geht's nicht. Also so schnell kann man es nicht machen. Man weiß ja nie, in welchem Zusammenhang jemand in diese Zusammenarbeit geraten ist, aktiv oder passiv, das weiß man nicht. Also die Zeit der DDR hat das noch einmal unterstrichen, dass man da vorsichtig sein muss. Nur, das muss man natürlich sagen, es gibt ja die eindeutigen Dinge, die im Dritten Reich zum Beispiel zu der Affäre Filbinger geführt haben. Da denke ich gar nicht nach. Das glaube ich sofort, weil das habe ich auch erlebt. Ich war im Gefangenenlager in Gardelegen in der Altmark und da gab es tatsächlich auch noch so Fälle, in denen nach dem Krieg, nach dem 8. Mai, nach dem sogenannten Zusammenbruch, ich sage immer, das war die Befreiung und Helmut Kohl hat immer gesagt Zusammenbruch. Und er muss sich ihn immer zurückfragen, was da wohl zusammengebrochen ist. Das war wohl richtig, dass es zusammenbrach. Aber gut, ich erinnere mich noch an die Zeiten, es gab auch Fememorde innerhalb der Gefangenenlager. Und jetzt hat also ein Richter, damals noch in jungen Jahren, tatsächlich einen Mann im März 1945, wo wir alle wussten, es geht zu Ende. Nur noch Goebbels glaubte, dass es eine Wunderwaffe gibt, weil er sie selber erfunden hat. Aber sonst glaubte das keiner. Er schoss von links und von rechts und manchmal wusste man nicht, sind das die Russen jetzt oder sind das die Amerikaner? Also es war damals eine Zeit, in der niemand mehr daran glauben konnte, jemanden wegen Fahnenflucht erschießen zu lassen im März 45, und das halte ich für glatten Mord. Das sind eindeutige Fälle, aber es gibt eben andere Fälle auch, wo der Verdacht, man würde mit einer Macht paktiert haben, erst einmal bewiesen werden müsste.
Was ich meine, dass Gesinnungen stark von den Geschichtsabläufen abhängig sind, wie ist das im Laufe des Lebens? Schauen Sie auf Dinge zurück, wo Sie sagen, das sehe ich heute anders?
Ja, natürlich. Also ich kann mich erinnern, dass wir, als Ludwig Erhard Bundeskanzler wurde, ein bisschen sehr auf ihm herumgehackt haben, weil er wurde ja nun von vielen abgelehnt, weil er hatte diesen Maßhalterappell. Wenn ich mir überlege, was er damals gesagt hat, muss ich sehr viel korrigieren von dem, was ich damals über ihn gesagt habe. Er hatte recht. Es war die Zeit, in der man wirklich diesen Leuten sagen musste, man muss achten, diesen Lebensstandard nicht noch zu erweitern. Die Ansprüche werden zu groß. Also alles das, was dann der Gerhard Schröder versucht hatte, zurückzubiegen, die Ansprüche nicht hoch werden zu lassen, immer höher werden zu lassen, sondern die Leute auf den Boden zurückzubringen. Und dieses Wirtschaftswunder wird nicht ewig sein. Das wusste Erhard damals schon. Also es gibt solche Dinge, die man ganz gern anders heute beurteilt.
Sloterdijk hat mal gesagt, die Leute denken nur höchstens alle 10 Jahre einen neuen Gedanken, manche 30, 40 Jahre nur einen neuen Gedanken, manche nennen das dann irgendwie Standhaftigkeit.
Man muss nicht alles mitmachen, aber man muss mitdenken. man muss sich allem folgen. Man muss sehen, wo es hinläuft. Man muss aufmerksam bleiben. Man darf nicht stehen bleiben. Das ist keine Beharrung. Das ist nicht tapfer. Das ist nicht standhaft. Das ist unbeweglich.
Wir freuen uns natürlich immer wieder an Ihrem Sprachwitz, Dieter. Wenn der Wind von vorn kommt, legt der kleine Mann die Ohren an, denn das ist das Einzige, was er anlegen kann. Oder die Talkshow, die ja nicht zum Meinungsaustausch da ist, widersteht, weil ja jeder wieder mit der eigenen nach Hause geht. Haben Sie Ihre dann auch immer behalten?
Ja, das ging ja nicht anders. Das ging ja nicht anders. Etwas muss man ja behalten, wenn man von dieser Talkrunde kommt, weil ich keine neuen Erkenntnisse bekommen habe, dann muss ich meine wieder mitnehmen. Das ist ja so, das macht ja jeder Talkshow-Teilnehmer. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand offiziell etwas zurückgenommen hat. Dass jemand dem anderen Gesprächspartner, wenn ich mir das jetzt so überlege, was sie mir sagen, muss ich doch meine Meinung korrigieren. Sie haben recht. Wenn ich das jemals gehört hätte, wäre ich immer bei dieser Talkshow, wäre ich immer der Gast. Ich würde aufjaulen vor Freude. Ich habe es noch nie gehört.
Aber Politiker sind anders, wenn sie nicht mehr Politiker sind. Zum Beispiel Stoiber.
Der Stoiber, ja. Hm? Ja, als Stoiber dann zurücktrat, kam jetzt eine Welle, eine Pressewelle, von Hochachtung führt. Weil immer wenn jemand zurücktritt, und zwar mit Recht, und er muss auch zurücktreten, und er sollte auch zurücktreten, kommt dann von irgendwelchen Pressestellen Respekt. Wieso Respekt dafür, dass jemand zurücktritt, wenn er zurücktreten muss? Und Stoiber hat sich nun mal dem Rücktritt sehr stark genähert, und er war fällig. Und plötzlich hieß es, aber er ist ein guter Mensch. Schauen Sie, wie er sich verändert hat, wie er jetzt die Welt hat, was er gesagt hat, das hätte er früher nie gesagt. Und da habe ich gesagt, sobald wir Politiker zu dem machen, was sie dann eine Weile sind, werden sie die Menschen, die sie vorher nicht waren. In der Monarchie hatten es die Bürger leichter, da hatte man keinen Einfluss. Der Schwachsinn blieb in der Familie, in der königlichen. Die Verantwortung bleibt immer an den Kleinen hängen, wenn die Gewalt vom Volke ausgeht.
Dieter, ich las in dem Buch, es mache Sie verlegen, wenn Leute zu Ihnen kommen und sagen, Ihr politisches Denken sei wesentlich beeinflusst worden durch Ihre Tätigkeit im Fernsehen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, ne?
Das macht mich verlegen, ja, weil ich meine immer, ich hätte sie ihnen oktroyiert. Und ich mag etwas nicht, Meinungen oktroyieren. Wenn sie sagen, aber es macht mich natürlich auch ein bisschen stolz, wenn jemand sagt, ich habe als Kind schon angefangen, ihre Sendung zu hören und ich habe mein politisches Denken auch ein bisschen geschult an dem, was ich von ihnen gehört habe und habe selber nachgedacht. Das ehrt dann.
Das ehrt. Aber wie gesagt, es wäre Ihnen nie in den Sinn gekommen, die Leute irgendwie indoktrinieren zu wollen. So habe ich das verstanden. Aber
ja, so ist es auch. So meine ich es
ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, Sie wollten ja auch nicht bloß der Funmaker für die Intelligenzia sein.
Oder? Nein, ich möchte schon bohren. Ich möchte schon ein bisschen rumbohren in der Geschichte. Ich möchte vor allen Dingen hin und wieder erklären, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist, weil ich ja mit Entsetzen feststelle, dass die Geschichte noch zu unseren Lebzeiten schon geklittert wird. Dass man jetzt schon erzählt, Dinge, die ich selbst erlebt habe, dass es Historiker gibt, die sie jetzt schon verändern und verfälschen.
Nämlich?
Ich kann jetzt keine Beispiele nennen. Ich bin nicht vorbereitet.
War das wirklich so, dass da mal einer auf Sie zukam, Ihnen auf die Stirn tippte und sagte, waren Sie nicht mal der Hildebrand?
Ja, das ist so in etwa, also wenn man von einer immer wiederkehrenden Serie, also in dem Fall war es ja der Scheibenwischer, wenn man da zurücktritt, obwohl das bei uns keinen Rücktritt gibt, weil wir sind ja nicht beamtet, also haben wir keinen Stuhl, den wir verlassen müssen. Aber wenn man die nicht mehr macht, kann man ja schnell aus dem Sinn kommen der Leute, nicht? Und es gibt schon Leute, die gucken mich dann an und sagen, irgendwoher kenne ich den. Irgendwo kauft er bei mir ein oder treffe ich den immer auf der Straße, wenn er beim Getränkeshop vorbeigeht. Und dann plötzlich fällt ihnen ein, Moment, halt, den kenne ich von woanders. Und dann fällt ihnen der Name ein und dann kommt dann diese Frage heraus, waren Sie nicht früher mal der Hildebrand? Das bedeutet also, dass der Name und ich und das Fernsehen Institutionscharakter haben Und das heißt, wenn ich jetzt das nicht mehr mache, muss ich eigentlich auch von meinem Namen zurücktreten. Weil der gehört dem Fernsehen.
Na, oder auf Tournee gehen und Säle füllen.
Auf Tournee gehen und Säle füllen, ja, das mache ich gerne.
Weil man dieses Gefühl, da sagt einer, waren Sie mal nicht mal der Hildebrand, natürlich nicht erleben will.
Nein, das ist nicht so. Das ist schon anders. Das ist aber auch so, es ist ein fairer Wettbewerb, finde ich. Man hängt ein Plakat auf und sagt, dass man kommt. Es ist ja nicht so wie ein Wahlplakat, wo dann dasteht, Westerwelle kommt, das betrachte ich mehr als Drohung. Aber wenn ich dann hinschreibe irgendwo in Meiningen oder wo ich dann sehr gerne bin, auch mal in Südsachsen, wo man schwer hinkommt, weil die Bundesbahn dort die Schienen verkauft hat, dann hänge ich dann Plakat hin und da steht da drauf, wie viel das kostet, mich zu hören oder zu sehen. Und dann kommen die und bezahlen. Das finde ich doch fair. Ich meine, also ich brauche keine Steuergelder. Ne? Ich gehe auf eigene Rechnung dahin. Wenn keiner kommt, habe ich Pech gehabt.
Ich lese hier, ich freue mich immer, allerdings nicht aufrichtig, wenn man mir mit einem Klaps auf die Schulter Tröstendes sagt. Zum Beispiel, bleib so, wie du bist.
Das kann ja auch verheerend sein.
Warum?
Naja, manchmal fühlt man sich nicht so, als ob man so bleiben möchte, wie der man ist.
Und darüber haben Sie ein wunderschönes Gedicht gemacht.
Habe ich. Ja? Ah ja, ein Schlesier. Bleib so, wie du bist. Bleib, wo du bist. Bleib mal da, wo du gerade bist. Bleib im Land, wo du hingehörst, wo dein Geld ist, deine Kirche. Und lass sie im Dorf, wo die Kirche bleibt. Und du, wo du stehst, ist der liebe Gott. Es bleibt dir ja der Glaube. Was bleibt einem übrig? Der Verein, die Partei, der Bäcker, der Schuster und die Leisten, bei denen der bleibt wie du. Dem Bleibenden verhaftet, im Sein verblieben, dem Bleibenden verseint. Bleib, wie du bist. Wenn man Pech hat, bleibt man blöd. Wenn man Glück hat, ist man's schon.
Wieso? Wenn man Glück hat, ist man's schon.
Da merkt man's nicht so.
Ach so. Mhm. Dieter, ich weiß natürlich, was ich gehört. Erst am Geburtstag wird gratuliert, nicht vorher. Du hast erst ein paar Tage nach der Erstausstrahlung dieser Sendung Geburtstag. Also sage ich...
Ach, jetzt duzen wir uns.
Ja.
Ich nehme es an, ich danke vielmals.
Ja. Ja.
Mhm. Ja. Ja, gegen Ende einer Sendung kann man sich schon mal duzen.
Nee, weil es dann wirklich sehr persönlich wird.
Ach so.
Und ich sage herzlichen Glückwunsch, die 80 fast erreicht. Ich wünsche dir, dass du noch viele Geburtstage erleben mögest. Und vor allem im Namen aller, die dich mögen, glaube ich, sagen zu können, danke für das viele Lachen, das du uns ermöglicht hast. Und danke für das intellektuelle Vergnügen, das du uns bereitet hast und noch bereitest. Das möge bleiben, dann musst du auch nicht bleiben, wie du bist. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dieter Hildebrand zum 80. Geburtstag über sein Buch Nie wieder 80, Blessing Verlag, 19,95 €. Nächste Woche geht es wieder um ein Buch, Matthias Hawks, Anleitung zum Zukunftsoptimismus, ein Gespräch mit dem Zukunftsforscher. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Sonnabends um 12.22 Uhr im Inforadio. Wiederholung um 20.22 Uhr. Mehr zu Themen und Gästen und der 12:22 Podcast im Internet unter inforadio.de.